Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Wir begrüßen euch wirklich recht herzlich zu einer neuen Folge von Tatort Krankenhaus. Wenn Ärzte Fehler machen. Heute der Polizeinotruf.
Ich wollte es gerade sagen.
110.
110 Herzschmerz. Ja, da geht es heute um eine Patientin. Aber nichts geht in unserem Podcast, das wisst ihr, ohne eure Beteiligung, ohne eine Hörermail, und zwar auch von einer Sie. Das ist die Melli. Erzähl doch mal, Peter.
Ja, also sie schreibt, ich heiße Melli und bin seit der ersten Minute eine treue Hörerin eures grandiosen Podcasts. Und sie sagt, ich selbst bin auch von diversen Behandlungsfehlern betroffen und gehe nun in das 7. Prozessjahr, also auch schon sehr, sehr lange. Ihr leistet so wertvolle Aufklärungsarbeit in einem Feld, das in der Öffentlichkeit in den letzten Jahren glücklicherweise und auch dank euch immer mehr Sichtbarkeit erfährt. Das ist auch das Ansinnen unseres Podcasts. Melli schreibt weiter, die Fehlerkultur bezüglich falscher Behandlungen im medizinischen Bereich ist in Deutschland mehr als reformbedürftig. Wir sollten uns ein Beispiel an Ländern wie Dänemark nehmen, in denen es ein verpflichtendes Meldesystem für Behandlungsfehler und eine Entschädigung über einen Fonds gibt. Es ist wirklich der Wahnsinn, wie viele und vor allem welche Steine einem als Geschädigten in Deutschland in den Weg gelegt werden, um irgendwann einmal zu seinem Recht zu kommen, wenn man denn so lange überhaupt durchhält. Jetzt aber zu meiner Frage.
Ja, Melli fragt, es ist mir schon bei so vielen Fällen aufgefallen und jedes Mal überkommt mich ein Gefühl von Wut und Unverständnis. Ich hoffe, dass Peter mir diese Frage beantworten und mich dazu vielleicht noch etwas erleuchten kann. Warum bieten die Gerichte immer einen Vergleich an, obwohl alle eingeholten Gutachten die vorgeworfenen Behandlungsfehler bestätigt haben? Das ist ja nicht immer so, aber wir gehen jetzt mal von diesem Fall aus. Warum wird dann nicht das volle Urteil gesprochen? Bei einem Vergleich sind doch immer Abstriche in Kauf zu nehmen. Peter hatte mal erwähnt, dass Gerichte nicht so gerne Urteile schreiben, weil es Zeit in Anspruch nimmt. Es geht aber doch um das durch Gutachten erwiesene Recht des Patienten und das sollte doch in einem Rechtsstaat Vorrang vor einer zeitlichen Not oder Bequemlichkeit der Gerichte haben. Wenn das wirklich die einzige Begründung in einem solchen Fall ist, dann sollte das von allen Beteiligten des rechtschaffenden Staats gründlich überdacht und diesem Prozedere endlich Einhalt geboten werden. Ich würde mich freuen, wenn Peter diese Frage beantworten könnte. Ich glaube, dass das ganz vielen Hörern und vor allem Betroffenen auf der Seele liegt. Herzliche Grüße, die Melli. Du fährst hier gerade schon deine juristischen Antennen aus und die bimsen und simsen hier schon Alarm.
Man muss sich klar machen, das Gericht kann niemanden zu einem Vergleich verpflichten. Das ist erstmal das Erste. Also wenn eine Seite, sei es die Behandlerseite, sei es die Patientenseite, nicht mit einem Vergleich, wie immer der auch ausgestaltet ist, einverstanden ist, muss das Gericht ein Urteil fällen. Also das ist der oberste Grundsatz. Natürlich haben Gerichte ein gewisses Interesse daran, ein Verfahren durch einen Vergleich zu beenden, weil sich ja dann ersparen, ein umfassendes Urteil mit Sachverhalt, mit Urteilsgründen auszuformulieren. Also man erspart sich doch eine Menge Arbeit. Darum sind Gerichte schon glücklich, wenn ein Vergleich geschlossen wird. Aber das machen die natürlich nicht immer nur, um Zeit zu sparen und sich Arbeit zu ersparen. Das ist auch oftmals ein sinnvoller Vorschlag der Gerichte, weil vielleicht noch eine weitere Aufklärung erforderlich ist, Risiken auf beiden Seiten liegen. Die werden dann dargestellt vom Gericht. Und dann muss man abwägen, ob das sinnvoll ist, den Vergleich anzunehmen oder nicht. Ob man quasi, ich bemühe mal wieder den Spatz in der Hand, den man nimmt, oder die Taube auf dem Dach. Also das sind auch schon Überlegungen der Gerichte. Man erspart auch umfangreiche weitere Aufklärungen, vielleicht weitere Sachverständigengutachten, weitere Zeugenvernehmungen und so weiter und so fort. Und beide Seiten gehen mit einem Vergleich, ja, das ist richtig, Melli, immer einen Kompromiss ein. Man muss immer Abstriche machen, aber muss sich auch immer klar machen, was ist die Alternative. Die Alternative kann sein, dass man durch ein Urteil mehr bekommt. Es kann aber auch durchaus die Option sein, dass man nichts bekommt. Das muss man sich immer klar machen. Also darum ist es in vielen Fällen schon sinnvoll, einen Vergleich abzuschließen. Aber wenn man das nicht möchte Und das ist das gute Recht des Mandanten. Er möchte einfach ein Urteil haben. Dann muss das Gericht auch ein entsprechendes Urteil fällen. Und es wird auch in sehr, sehr vielen Fällen ein entsprechendes Urteil auch ausgesprochen.
Also der Patient hat es noch schlussendlich in der Hand, ob er jetzt ein Urteil möchte oder ob er den Vergleich annimmt.
Vollkommen richtig.
Melli, deine ganz persönliche Antwort vom Patientenanwalt Peter. Wir machen weiter und steigen in unseren heutigen Fall ein. Was hältst du denn da mal von? Bist du noch bei mir, Peter?
Jawohl.
Alles klar. Ich habe nämlich stellvertretend für Anita, Reinhard und Gerald, die haben uns nämlich alle drei geschrieben, eine Frage an dich. Das habe ich nämlich auch noch nicht so ganz gecheckt, muss ich sagen. Also wir alle, sag ich jetzt mal, wir alle vier wollen wissen, wie das so ganz praktisch bei euch in der Kanzlei läuft. Also wirklich, wie bekomme ich einen Termin? Rufe ich an oder schreibe ich eine Mail? Wie geht denn das dann weiter? Also brauche ich dann schon irgendwelche Unterlagen? Oder schildere ich dir erstmal, was mir oder einem Angehörigen von mir passiert ist? Geht das im Gespräch oder wollt ihr das lieber schriftlich fixiert haben? Trifft man sich erstmal persönlich oder geht das alles erstmal übers Telefon? Also wie läuft das denn ganz praktisch ab? Das wollen unsere Hörer gerne wissen.
Das sind ja sehr, sehr viele Fragen auf einmal.
Aber ja, fang doch vorne an.
Will versuchen, alle sach- und fachgerecht zu beantworten. Also, wir haben ja einige Standorte im gesamten Bundesgebiet, einige Beratungsbüros im Süden, Norden, Westen, Osten, also überall eigentlich vertreten. Aber meistens findet das Erstgespräch telefonisch statt, weil viele können nicht reisen, sind nicht mobil oder wollen nicht reisen, ist einfach bequemer. Und das ist ja heutzutage auch gar kein Problem mehr, das telefonisch oder per Videokonferenz zu machen. Oder
ja gut, wenn ich den ersten Kontakt aufnehme, fahre ich ja auch nicht einfach hier hin und klingel vor der Tür. Also Anruf Nein, das ist immer Schritt eins.
Genau, das geht sowieso nicht. Also Anruf oder eine Mail schicken, das ist immer der erste Schritt. Und meistens machen wir dann ein persönliches Gespräch oder einen Telefontermin, der eigentlich völlig ausreichend ist. Und dann wird der Sachverhalt erstmal erfasst und dann bekommen alle Mandanten, wir haben so einen speziellen Fragebogen für Arzthaftungssachen, den haben wir mal vor Jahren entwickelt, weil es gibt immer wiederkehrende Fragen und den senden wir dann zu mit den Formularen, die wir dann brauchen. Ganz kurz angerissen, wir brauchen immer eine Vollmacht, damit wir tätig werden können.
Okay.
Die Ärzte unterliegen der Schweigepflicht, da gibt es sogenannte Schweigepflichtentbindungserklärung, damit wir Unterlagen bekommen können und Auskünfte erhalten. Und ja, Deutschland ist das Land des Datenschutzes. Wir müssen uns auch immer eine Datenschutzerklärung unterzeichnen lassen. Ja, das sind so die Formalitäten, die vorangehen.
Aber ihr habt jetzt nicht irgendwie so einen Fahrplan oder so einen Fragenkatalog, um die Geschichte zu sortieren?
Doch, das machen wir. Also es gibt immer ein persönliches oder telefonisches Gespräch, weil man will auch ein Gefühl für den Mandanten bekommen. Also man will die Geschichte in Kurzform.
Mhm. Aber nicht so erzählen Sie mal, weil dann weiß man gar nicht, wo man anfangen
soll. Doch, ein Stück weit erzählen Sie mal. Also dass man so freie Rede und dann haken wir schon mal ein, wenn es eine Nachfrage zu stellen gibt. Aber sonst lasse ich die Mandanten schon gerne ein Stück weit reden. Und das wird dann strukturiert durch diesen Fragebogen. Da gibt es ganz konkrete Fragen, dass man dann nochmal so im stillen Kämmerlein das aufzeichnet und es zukommen lässt. Und dann hat man schon mal ein ganz gutes Bild. Wir besorgen uns dann auch die Behandlungsunterlagen und dann fügt sich so ein Mosaiksteinchen zum anderen. Und dann kann man das Ganze entsprechend weiter angehen.
Okay, also das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ich habe ja gefragt, brauche ich dann schon irgendwelche Unterlagen? Aber ihr besorgt euch dann
genau.
Die und ja, muss ich gar nicht.
Genau, manche haben natürlich schon Unterlagen. Das erfragen wir dann auch von Nachbehandlern beispielsweise, von Reha-Kliniken, vom Hausarzt. Haben die schon irgendwas in den Händen? Vielleicht auch von dem beschuldigten Krankenhaus, dem beschuldigten Arzt, einen OP-Bericht oder einen Lastbericht oder was auch immer. Das lassen wir uns alles zusenden, besorgen uns aber die weitergehenden Unterlagen alle selbst immer.
Also ich finde die Frage ganz großartig von Anita, Reinhard und Gerald, die das wirklich ganz praktisch wissen wollten, wie der Einstieg hier ist. Den haben wir bisher immer eigentlich übersprungen, aber es ist ja auch mal wichtig, ne? Wie nehme ich denn jetzt Kontakt auf?
Genau, super. Also wichtig, früher war es immer so, man hatte immer so im Kopf, der Anwalt muss in der Nachbarschaft sein. Das war früher auch so, da gab es ja die Generalisten, dann war es der Anwalt eine Straße weiter, da ist man dann hingegangen. Das ist heutzutage nicht mehr. Also die Entfernung spielt gar keine Rolle, egal wo der Mandant herkommt.
Wir sind ja im gesamten Call machen und alles.
Ja, wir sind ja im gesamten Bundesgebiet tätig. Wir dürfen an allen Land- und Oberlandesgerichten auftreten, also im gesamten Bundesgebiet. Das ist also überhaupt kein Hindernis mehr, wo der Mandant herkommt, irgendwo aus der Diaspora, sage ich mal, Also jeder hat einen Zugang zum Recht und kann uns erreichen und muss auch keine Angst haben, dass er weit fahren muss oder dass dadurch mehr Kosten entstehen, weil die veranschlagen wir nicht. Also deswegen ist das ohne jegliche Relevanz, wo man denn tatsächlich wohnhaft ist.
Ich finde das schön, dass wir das auch mal geklärt haben. Hätten wir ja gar nicht so ehrlich gesagt dran gedacht. Kommen wir zu unserem heutigen Fall, lieber Peter. Welche Erinnerung hast du eigentlich noch an unseren heutigen Fall und speziell, das können wir ja schon verraten, an den ersten Besuch bei dir von Paul und seiner Tochter Claudia? Die beiden haben dich als Erbin damals aufgesucht, weil die Patientin, um die es geht, das ist Pauls Frau Clara, leider verstorben ist. Ja, möglicherweise wegen eines ärztlichen Behandlungsfehlers. Hast du da noch eine Erinnerung?
Ja, so ganz generell gesagt, also bei so vielen hunderten, tausenden Fällen kann man sich natürlich nicht an jeden einzelnen erinnern, aber der ein oder andere bleibt wirklich im Gedächtnis, weil er Besonderheiten aufweist. Und hier war es auch so, ich kann mich noch an den ersten Satz in diesem Gespräch erinnern und den hat Claudia, also die Tochter, ausgesprochen. Sie hat gesagt, es geht um meine Mama Clara. Und sie ist im Dezember gestorben. Das ist immer sehr ein schwieriger Einstieg, wenn jemand verstorben ist. Man spricht dann sein Beileid aus, seine Anteilnahme, die man auch wirklich hat. Und das ist auch für viele Mandanten schwer, darüber zu sprechen, wenn jemand verstorben ist. Dann kommen oft auch die Tränen. Und das ist keine leichte Situation. Und da versuche ich so ein Stück weit, ja, die Angst zu nehmen, bei der Überwindung zu helfen, dass man das ausspricht. Und ich habe überwiegend mit Claudia gesprochen, weil ihr Vater, und das habe ich auch noch weiter im Gedächtnis, der war wirklich ein gebrochener Mann. Also der ist am Tode seiner Frau ein Stück weit gebrochen worden. Und das hat ihn wirklich sehr, sehr mitgenommen. Und man merkte, dass er mit dem Tod so völlig überfordert war, nicht mehr wusste, noch ein, noch aus. Da war Claudia in dem Moment die Ansprechpartnerin.
Ja, das ist mal gut, wenn dann das Kind oder auch Kinder dann da sind und mit dabei sind, ne?
Ja, also das hilft, wenn eine Person, die vielleicht weniger emotional involviert ist, obwohl das die Tochter im Regelfall auch ist, aber vielleicht eine gewisse Distanz dazu hat oder aufbauen konnte, schon vielleicht in der Trauerarbeit ein Stück weiter ist. Das hilft schon sehr. Manchmal ist es auch eine dritte Person, die gar nicht aus dem Familienkreis kommt, die das einfach nüchtern schildern kann. Das hilft eigentlich sehr. Also für alle, die jemanden verloren haben und dann so ein Gespräch mit dem Anwalt suchen, ist das vielleicht gar keine schlechte Idee, jemanden mitzunehmen, der den Fall auch kennt und der das dann wirklich sachlich schildern kann. Und ja, der Auftrag war von Claudia so wie von vielen anderen auch, die einfach wissen wollen, hätte der Tod meines Angehörigen, in dem Fall ihrer Mutter, verhindert werden können.
Ja, und um der Frage auf die Spur zu kommen, musstet ihr auf Spurensuche gehen und das machen wir jetzt auch. Wir blicken ein Jahr zurück, also ein Jahr bevor Paul und Claudia bei dir in der Kanzlei waren. Clara ist zu dem Zeitpunkt 71 Jahre alt, ist in ihrem Leben nie einem Beruf nachgegangen, hat sich um Haushalt und die Tochter Claudia gekümmert, sie großgezogen. Sie engagiert sich in der Kirchengemeinde, hilft bei der örtlichen Tafel mit, liebt ihren Garten und den wöchentlichen Termin bei der Wassergymnastik. Das sind die schönen Seiten des Lebens. Auf der anderen Seite, ja, da sind ihre Beschwerden. Clara lebt mit Diabetes, ist deswegen seit vielen Jahren in hausärztlicher Behandlung. Sie vertraut ihrer Ärztin und lässt sich regelmäßig untersuchen. Meistens sind es Blutuntersuchungen. Untersuchungen sollte man bei gewissen Diabetes-Typen auch machen.
Ja, Diabetes ist ganz und gar keine harmlose Erkrankung. Diabetes erhöht massiv das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das bedeutet, diese Patienten müssen besonders eng überwacht werden, auch kardiologisch. Das ist bei Diabetikern essentiell, weil erhöhte Blutzuckerwerte Gefäße schädigen und das Risiko für Herzinfarkt oder auch für Schlaganfall, Vorhofflimmern und für eine sonstige Herzschwäche massiv erhöhen. Und es gibt sehr, sehr viele Patienten, die gar nicht wissen, dass sie an Diabetes erkrankt sind. Darum ist es immer wichtig, das wirklich klären zu lassen. Man kann das mittlerweile auch mit ganz einfachen Selbsttests, den Blutzucker bestimmen. Und dann, wenn sich da Auffälligkeiten ergeben, zum Arzt gehen und dann wirklich klären lassen, ob und wenn ja, welche Form von Diabetes vorliegt.
Bei Clara gibt es allerdings keine regelmäßige kardiologische Mitbetreuung, keine einfachen Kontrolluntersuchungen wie ein EKG zum Beispiel. Also zumindest ist das nicht dokumentiert. Im Mai sucht Clara ihre Hausärztin dann mit Schmerzen in der Brust und Atemnot auf. Ich höre hier möglicherweise schon Herzinfarkt-Alarmglocken.
Ja, das sind jedenfalls klassische Warnzeichen. Bei solchen Symptomen muss man immer an einen Herzinfarkt denken, bis das Gegenteil bewiesen ist.
Ja, doch statt einer sofortigen Einweisung ins Krankenhaus passiert etwas anderes. Clara bekommt eine Überweisung zu einem Nephrologen, also zu einem Nierenspezialisten. Mit dieser Überweisung in der Hand verlässt Clara die Praxis. Zu Hause vereinbart sie telefonisch einen Termin bei diesem Nierenfacharzt. Der ist in 3 Wochen. Clara hält allerdings nur 3 Tage durch. In der Nacht sind die Schmerzen so schlimm und die Atemnot so groß, dass ihr Mann sie in die Notaufnahme des nächsten Krankenhauses fährt. Und da geht es jetzt ganz schnell. Man stellt fest, Clara hat einen schweren Herzinfarkt. Sie wird sofort weiterverlegt in eine Spezialklinik, in ein Herz- und Diabeteszentrum. Dort kämpfen die Ärzte um ihr Leben. Clara befindet sich im kardiogenen Schock. Das bedeutet, das Herz schafft es nicht mehr, den Körper ausreichend mit Blut zu versorgen. Also das ist ein absoluter lebensbedrohlicher Zustand. Es folgt eine Notoperation, ein Bypass wird gelegt, aber das reicht nicht. Kurz darauf wird ein sogenanntes Kunstherz implantiert, eine Maschine, die die Herzfunktion übernimmt. Clara wird ins künstliche Koma versetzt für 1 Woche. Sie überlebt, aber als sie 1 Woche später wieder aufwacht, ist nichts mehr wie vorher. Sie hat neurologische Störungen. Ihre Nierenwerte verschlechtern sich immer weiter, mit der Folge, dass sie regelmäßig zur Dialyse muss und sie braucht Bluttransfusionen. Ja, also zu diesem Zeitpunkt ist die vorher noch wirklich fitte und fröhliche Clara vollständig pflegebedürftig geworden. Und es gibt Probleme mit dem Kunstherz. Ihr Leben hängt jetzt von einer weiteren Herztransplantation ab. Aber dazu kommt es nicht mehr. Im Dezember desselben Jahres stirbt Clara. So, und jetzt versuche ich mir gerade vorzustellen, Peter, wie Claudia und Paul das alles schildern, als sie bei dir in der Kanzlei waren. Du hast ja gesagt, dass das natürlich sehr emotional war und ja, deine Aufgabe ist es ja dann auch irgendwann in die juristische Richtung zu gehen. Und stelle ich mir auf jeden Fall nicht einfach vor, muss ich sagen.
Nee, das ist auch häufig nicht einfach, aber so mit den Jahren entwickelt man da doch ja gewisse Routinen und es war so, dass wir dann, Clara ist ja verstorben, mussten wir Deckungsschutz einholen.
Was ist denn Deckungsschutz?
Ja, wir mussten Deckungsschutz einholen. Ja, Deckungsschutz heißt Versicherungsschutz. Also der Rechtsschutzversicherer musste uns Versicherungsschutz erteilen. Das nennt man im Fachjargon Deckungsschutz für das außergerichtliche und später auch das gerichtliche Verfahren. Wenn jemand verstorben ist, ist das mitunter schwierig, weil dann oftmals die Erben schauen, wir haben eine Rechtsschutzversicherung, übernimmt die das denn? Im Regelfall nicht, weil ererbte Ansprüche nicht vom Versicherungsschutz umfasst sind. Wenn der Verstorbene eine Rechtsschutzversicherung hat und jetzt in dem Fall der Ehemann überlebt, dann kann man die entsprechend auch in Anspruch nehmen.
Und jetzt beginnt diese juristische Aufarbeitung auch wieder mit einem Sachverständigengutachten. Ich bin sowas von gespannt, was da drin steht, besonders weil es sich heute ja auch um den Fall handelt, über den wir schon öfter mal gesprochen haben, nämlich Herzinfarkt bei Frauen, wo sich die Symptome doch etwas anders darstellen als bei Männern. Ist hier was falsch erkannt worden? Was hat der Sachverständige herausgefunden oder dargestellt?
Ja, du sagst völlig richtig, dass die Symptome unterschiedlich sind bei Mann und Frau, was jetzt die Vorboten eines Herzinfarktes anbelangen. Viele denken ja immer noch, nur Männer erleiden Herzinfarkte. Das ist aber ganz und gar nicht der Fall. Das zeigt nicht nur der Fall Clara, sondern im Allgemeinen ist es so, dass natürlich auch sehr, sehr viele Frauen Herzinfarkte erleiden, aber dann andere Leitsymptome aufweisen. Und da sagt der Sachverständige, hier hat der beklagte Arzt die typischen Leitsymptome für einen akuten Herzinfarkt schlichtweg verkannt. Nach allen medizinischen Leitlinien, die zum damaligen Zeitpunkt gegolten haben, hätte er die Symptomatik zum Anlass nehmen müssen, an einen Herzinfarkt zu denken. Und er hätte dann auch weitere entsprechende Schritte veranlassen müssen. Das hat er nicht getan und das stellt aus Sicht des Sachverständigen nicht nur einen einfachen, sondern sogar einen groben Behandlungsfehler dar.
Wir reden ja von dem Moment, als Clara dann zu dem Nierenspezialisten geschickt wurde. Ist der Nierenspezialist nicht auch jemand gewesen, der hätte das vielleicht erkennen müssen?
Ja, also den hätte man möglicherweise auch in Anspruch nehmen können. Da muss man schauen, gibt es da vielleicht sogar eine überholende Kausalität oder haftet der gesamtschuldnerisch, also neben dem Hausarzt? Das sind alles so Fragestellungen, die man durchaus hätte stellen können.
Aber ihr seid aber beim Hausarzt geblieben.
Wir sind beim Hausarzt geblieben. Ich habe ja schon mal gesagt, dass es nicht immer der beste Weg ist, alle möglichen Beschuldigten oder unter Verdacht stehenden Ärzte in Anspruch zu nehmen, weil die dann sehr gerne sich den schwarzen Peter zuschieben. Und dann hat man nachher als Patient das Problem, den richtigen herauszufinden, wenn es vielleicht keine gesamtschuldnerische Haftung gibt. Also da hat man nicht immer nur Vorteile davon, wenn man jeden verklagt, der irgendwo dem Ganzen nicht ausweichen kann. Hier ist gerade übersehen worden, da sind wir bei der Thematik Diabetiker. Bei Diabetikern, so der Sachverständige, bei denen sich ein Herzinfarkt anbahnt beziehungsweise schon vorliegt, da ist an Symptomen festzustellen, dass es neben dem Druck beziehungsweise dem Schmerzgefühl im Brustbereich auch Atemnotsymptomatiken gibt.
Die hatte Clara.
Genau, das ist bei Clara der Fall gewesen. Und das hätte der Beklagte schlichtweg wissen müssen und entsprechende weitergehende Untersuchungen veranlassen müssen. Nicht nur können oder sollen, sondern müssen, sagt der Sachverständige. Und er sagt weiter, dass wenn diese gemacht worden wären, hätte mit großer Wahrscheinlichkeit, also nicht nur einfacher, sondern großer Wahrscheinlichkeit, der Herzinfarkt verhindert werden können. Das ist die Frage der Kausalität und die bejaht er, es hätte sich eine Veränderung ergeben. Ein letzter Fehler, der auch seitens des Sachverständigen den Beklagten angelastet worden ist, gilt auch wieder für Diabetiker. Da gibt es Leitlinien der Deutschen Diabetesgesellschaft und die besagen, zumindest besagten, der Fall hat sich ja vor 10 Jahren ungefähr ereignet, dass bei Diabetikern einmal jährlich ein Ruhe-EKG gemacht werden muss. Das waren so die Vorgaben und darüber hinaus Belastungsuntersuchungen in die Wege geleitet werden müssen. Insbesondere bei einem erhöhten kardiovaskulären Risiko durch Bluthochdruck, haben ja sehr, sehr viele, bei einer Fettstoffwechselstörung und, kommt leider immer noch vor, bei mäßigem bis überhöhtem Nikotinkonsum, das sogenannte Rauchen, Frau Rottmann. All dies hat der Beklagte fehlerhaft nicht veranlasst.
Also ich erinnere mich, also es war nicht dokumentiert in den Untersuchungen. Regelmäßige Untersuchung, aber nicht dokumentiert. Da war
nicht
er dann
dokumentiert und es ist auch nicht wohl nicht gemacht worden, so Claudia und auch Paul in der nachfolgenden Bestätigung.
Und auch dieser Fall endet mit einem Vergleichsvorschlag des Gerichts.
Genau, also das Gericht hat im Termin der mündlichen Verhandlung einen Vorschlag gemacht von 80.000 Euro, habe ich für sehr, sehr viel gehalten.
Ja.
Darum haben wir auch zugestimmt im Termin noch, also den Vorschlag nicht, wie wir immer gerne sagen, mit nach Hause genommen und nochmal besprochen, sondern wir haben im Termin schon zugestimmt, aber die Gegenseite nicht. Also die wollte das nicht machen, der war das zu hoch. Aber, kommt auch nicht so häufig vor, aber ab und an hat die Gegenseite dann 2 Wochen später so ein bisschen kleinlaut geschrieben, wir würden den Vergleich doch machen. Ich weiß nicht, was sie dazu bewegt hat, aber zumindest haben sie sich umentschieden und das war für uns das allein Entscheidende und haben den 80.000 Euro dann auch zugestimmt. Und dann konnte der Vergleich dann im schriftlichen Beschlusswege, wie es so schön heißt in der Juristensprache, abgeschlossen werden und hat damit doch noch ein gutes Ende gefunden. Auch wenn leider Clara das Leben nicht zurückgegeben werden konnte, aber ein Stück weit Befriedigung hat es schon bei Paul und auch bei Claudia gegeben.
Es fällt mir immer so schwer, bei solchen Schicksalen hier den Aktendeckel zu schließen, aber das tun wir jetzt trotzdem. Das war die Folge für diese Woche für euch und in der nächsten Woche schlagen wir eine neue Akte auf. Bis dahin.
sagen wir
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.